Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Ja, Hand aufs Herz. Haben Sie so eine Bucketlist, also so eine To-Do-List, bis Sie abtreten? Also wo vielleicht draufsteht, keine Ahnung, Polarlichter noch mal sehen, Marathon laufen, fließend Italienisch sprechen. All das, was wir uns dann irgendwie so für unser Leben vorstellen. Und genau da setzt eben unser Gast heute an für mehr Selbstgelassenheit, für mehr Selbstzufriedenheit. Moderatorin und Autorin Ruth Immerschner ist hier. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Freue mich
auch. Du strahlst auch so. Hast du sowas im Kopf, wo du heute schon gesagt hast, das hat mich so richtig zufrieden gemacht. Das war richtig gut.
Ich bin ja momentan sehr viel unterwegs und ich habe heute Nacht in meinem eigenen Bett geschlafen. Das war so schön.
Mit eigenem Kissen.
Und oh, mit eigenem Kissen und Umgebung und Gerüche. Das war richtig herrlich, ja.
Du sagst ja eh so, du möchtest dir jetzt so dein Leben einrichten, so ein bisschen wie schöner wohnen. Ne?
Ja.
So soll alles so,
genau.
So Hügel sein,
wohnen,
schön
rein
sein.
Leben. Ja,
so, genau. Was musst du denn unbedingt rein, damit das funktioniert?
Ach, die Sachen kommen ja letztendlich. Also das Schöne ist, ich will ja den Leuten ihre Bucketlist gar nicht wegnehmen. Also das, man darf natürlich die Polarlichter sehen und man darf selbstverständlich auch Italienisch lernen. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn man lernt, Nein zu sagen, dann ist das Ja viel, viel... Ja, viel wahrhaftiger und viel krasser, weil wenn man sich eben so an so ein paar Sachen, von so ein paar Sachen trennt, dann ist viel mehr Luft für genau die Sachen, die man wirklich will, weil das Außen redet einem ja doch sehr oft ein, mein Haus, mein Auto, der Traumberuf, ist es wirklich der eigene Traumberuf oder wollten es vielleicht doch die Eltern, die Gesellschaft, die Medien? Wir kriegen so viel Meinung um die Ohren gehauen, ja auch durch die sozialen Medien mittlerweile. Mhm. Und da ist es schon herausfordernd, wirklich zu finden, wonach man eben gar nicht sucht, sondern was für einen sein soll.
Heute zu Gast Ruth Moschner, die kennen Sie, klar. Aber woher alles? Das zeigt Ihnen jetzt Michael Krämer.
Das kann nur sie. Ruth Moschner hat das ansteckendste Lachen im deutschen Fernsehen. Spezialgebiet große Herausforderungen. Seit fast 30 Jahren moderiert sie Erfolgsformate wie Freitagnacht News, The Masked Singer und Grill den Hänsler. Erhält 2015 dafür sogar den Bambi. Sie ist selbstironisch.
Hallo, ich habe eine Schraube locker.
Durchsetzungsfähig.
Sofort runter von der Bühne, runter.
Schafft sogar den Spagat zwischen Bücherschreiben und Schauspielerei.
In manchen Situationen werde selbst ich schwach.
Eine echte Alleskönnerin, denn sie hat so viele Facetten. Ruth Moschner.
Ich hab's gesehen, Rosamunde Pilcher. Ja, das stand tatsächlich auf meiner Bucketlist. Ne? Einmal
ja?
Pilchern. Das fand ich schon sehr cool. Ich bin ja keine Schauspielerin, muss man ja einfach sagen. Aber einmal in Cornwall und es ist wirklich so schön wie im Fernsehen. Das ist schon wirklich wahnsinnig cool gewesen.
Wir haben da auch einen Ausschnitt zu, natürlich. Wollen wir das
in
auch sehen?
Indem ich singe?
Nein,
indem du
nicht.
Schade.
Aber indem du die, was bist du da, die Osteopathin?
Ich bin eine Orthopädin.
Orthopädin, Orthopädin, genau.
Ja.
Ich muss da auf jeden Fall noch mal rein.
So eine Knochenbrecherin.
So, aber jetzt lass uns mal kurz bei dem bleiben, was wir gerade gesehen haben. Also dieser Spagat, dann machst du hier, dann machst du so. Alleskönnerin wurde gerade gesagt.
Ja. Ganz toll.
So, ja, aber ist das sowas, wo du dann so ein bisschen was im Nacken spürst?
Ach, oder? Ich krieg da keinen Druck, weil jede Frau hört das ja. Also wir Frauen müssen ja immer alles können, dürfen aber nicht zu viel können, weil sonst sind wir ja dann wieder zu viel. Also ich bin auf jeden Fall eine Zu-Frau, wie jede Frau auch. Also egal, ob zu dick, zu jung, zu alt, zu dünn, zu klug, zu alleskönnerisch oder sonst was. Ich kann nicht, also ich bin auch nicht immer gut gelaunt. Das ist, ja, aber die Gesellschaft möchte natürlich diese Bürde über die Menschen, insbesondere die Frauen, damit die Männer sich dann schön zurücklehnen können und uns beim Stolpern zusehen. Aber ja, also letztendlich kann jeder erzählen, was er oder sie möchte. Aber ich kann definitiv nicht alles und ich mache mir auch den Druck nicht.
Okay, aber du hast ja trotzdem was geschrieben, was sich um Druck dreht. Denn dein siebtes Buch, das
ja.
Ist ja auch noch ein siebtes Buch. Ja.
Alle sieben Jahre eins.
So, ja. Genau, ja, okay, das ist ein Ziel auf jeden Fall. Das sowas wäre vielleicht auch bei vielen auf der Bucketlist.
Ja, ne, ja, sagt, stimmt.
So ein Buch
schreiben, stimmt.
So,
ja.
Genau, also Bucketlist, ja. Dass man sich halt überlegt, was ja. Möchte ich machen, bis ich dann doch irgendwann gehe. Und du hast jetzt die große Schwester geschrieben. die Fuck It List Challenge. So. Und du sagst, es ist die große Schwester. Und was weiß denn diese große Schwester besser?
Ja, es ist wirklich so ein bisschen so ein, ich nehme dich mal in den Arm und wir gucken uns das Ganze noch mal genauer an. Also wie gesagt, wir dürfen unsere Ziele haben und wir dürfen unsere Träume haben. Die habe ich natürlich auch noch. Also ich bin ja jetzt gerade 50. Ich will morgen noch nicht abdanken. Aber wir wissen halt nicht, wie lange das Leben noch dauert. Und ich habe durch den Tod von Freundinnen, von Freunden, ziehe ich bei mir immer Bilanz und gucke wirklich auf mein Leben und überlege mir, lebe ich wirklich so, wie es mir im Rahmen meiner Möglichkeiten auch wirklich möglich ist und wie ich das wirklich möchte? Oder versuche ich mich wieder irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen auszuliefern? Und natürlich bin ich da auch nicht frei von, aber ich dachte so, nee, ich brauche eine Fucketlist, weil die große Frage ist doch, wenn ich noch 100 Tage zu leben hätte, was würde ich nicht mehr machen, insbesondere dieses ganze People-Pleasing zum Beispiel. Und dann fragt man sich, warum ändert man es nicht jetzt? Und natürlich können wir die großen Dinge nicht von heute auf morgen verändern, das ist vollkommen klar. Es sind die kleinen Schritte, die zu großen Veränderungen führen. Aber wir können das trainieren, dieses Nein sagen.
Ja, und das würde mich nämlich jetzt interessieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer das kennen. Jemand geht, was du gerade beschrieben hast, und dann denkt man so, ah, das Leben ist endlich. Und was mache ich mir immer für den Kopf über alles? Aber meistens bleibt es ja bei dem Gedanken und man kriegt es dann irgendwie im Alltag nicht richtig hin. Wo ist da der Schlüssel, dass man das hinkriegt?
Ich glaube wirklich, man fängt mit den kleinen Sachen an. Also zum Beispiel, Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte mir Zeit für mich genommen, die ist ja bei mir auch relativ rar. Und dann kam irgendwie eine Freundin und sagt so, oh Mensch, und ich besuche dich und so. Und ich habe es nicht geschafft, ihr abzusagen. Und dann hat eine andere Freundin zu mir gesagt, du schiebst gerade die Verabredung mit dir selbst zur Seite, der anderen Freundin zuliebe. Und wenn sie eine echte Freundin ist, dann versteht sie doch auch, wenn du ihr absagst. Und dann habe ich angefangen zu trainieren, eben tatsächlich auch einfach nur mit Verabredungen, die ich dann gesagt habe, nee, ich bin jetzt so müde, ich bin gestresst, ich habe andere Prioritäten. Und dann einfach bei Freundinnen anfangen zu sagen, bitte hab Verständnis, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Und das ist so cool, weil letztendlich findet man ja dann auch raus, versteht das Umfeld, was man selber meint. Und ganz ehrlich, meine ganzen Freundinnen haben es total gefühlt, sie haben es total verstanden. Und dann kann man kleine Schritte weitergehen. Dann guckt man sich an, habe ich vielleicht sogar toxische Verbindungen in meinem Leben? Dann geht man da in den Dialog. Also es sind wirklich kleine Fühler, die man ausstreckt und ausprobiert. Und es geht vor allen Dingen ganz viel auch um Kommunikation miteinander. Und das Interessante ist ja auch, wenn ich dir jetzt irgendwas sage und du krass reagierst, dann weißt ja sowohl du als auch ich, dass da ein Thema ist. Und vielleicht ist es gar nicht meins, sondern deins, dass du so überschwänglich reagierst. Und da kann man wunderbar mit experimentieren.
Ja, und vor allem, was du gerade sagst, damit kannst du ja nur experimentieren, wenn du dich selber ein bisschen besser kennenlernst, ne? Und so ein bisschen mehr weißt, was du willst. Ist das auch so ein bisschen, du hast vorhin gesagt, du bist 50, wo du so sagst, okay, ich lerne mich halt auch besser kennen.
Also ich finde, man wird mit steigendem Alter so ein bisschen sanfter und auch selbstbewusster und bekommt ja auch diese Fuck-it-Einstellung. Also ich liebe es ja, wenn Frauen älter werden und dann eben nicht mehr so auf Knopfdruck funktionieren, sondern wirklich sagen, Schätzelein, ne? Das gucken wir uns jetzt noch mal an. Ich liebe es, da könnte ich ausrasten. Also wenn Frauen 70, 80 werden und da wirklich so diese Weisheit haben und diese Souveränität und dann vielleicht noch irgendwie, also ich hoffe, ich werde mal diese Verrückte mit bunten Haaren, die irgendwie noch rumtanzt auf der Düne oder sonst irgendwas. Ich finde das einfach nur großartig und ich feiere einfach Frauen, die dieses Alter erreichen und wirklich diese Ausstrahlung haben. Und daran orientiere ich mich und hoffe, dass ich das früher erreiche, weil dann habe ich noch mehr vom Leben. Also je mehr ich jetzt aussortiere, desto schneller bin ich in dieser Freiheit und desto freudiger und glücklicher bin ich in meinem Leben.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den Mann feierst, den wir alle jetzt kennenlernen. Denn der hat das schon ganz lange gesagt, dass er irgendwie so gesellschaftliche Zwänge und Erwartungen, damit kann er eigentlich gar nichts anfangen. Und Lars Kaufmann hat ihn eben in Berlin getroffen und einen Mann kennengelernt, der, ja, schon so was wie eine Stilikone ist.
Das gefällt mir ja auch gut. Was ist denn das? Das sind Eichhörnchen. Und hier auf dem ersten Blick sieht es aus wie ein Muster, aber wenn man genau hinguckt, das sind hunderte von Marienkäfern.
Der erste Blick enttäuscht manchmal, nicht nur, weil Günther Krabbenhöft mit Krawattenschals gar nicht so viel anfangen kann.
Ich bin ein Schleifenjunkie.
Am Ende wird Günther heute hier fündig.
Ich glaube, die Frauen verstehen mich, wenn sie Schuhe haben. Man hat ja nie genug und dann ist das auch schon wieder etwas, was mich anspringt. Gleich um den Hals.
Seine Liebe zur edlen Klamotte, sie hat Günther Krabbenhöft bekannt gemacht, weit über Berlin hinaus. Alles, weil Touristen einen Schnappschuss von ihm posten.
Guck mal, das ist das Foto gewesen. Das Ganze wurde dann auch so als Spraybild in der Welt verteilt.
Ob am Einkaufscenter in Russland oder an der Straßenbahn, Günther geht global, hat mittlerweile selbst mehr als 300.000 Follower. Auch wegen einer besonderen Leidenschaft, dem Tanzen. Und zwar so.
Früher habe ich immer meiner Tochter gesagt, kannst du mal die Bässe rausnehmen, irgendwie geht mir ja die Fontanelle hoch. Heute weiß ich, dass das so krachen muss, das muss wabern. Und deine Eingeweide suchen sich einen neuen Platz. Dann spüre ich mein Alter überhaupt nicht weg.
1968 kommt Günther als schüchterner junger Mann aus der Provinz bei Hannover nach Berlin. Heiratet, wird Vater. Dann das Coming Out. Besser spät als nie.
Ich denke manchmal zurück, was der große Günther dem Kleinen sagen würde. Und heute würde ich vielleicht sagen, du bist du. Ja, das ist genau etwas, was du lernen solltest im Laufe deines Lebens anzunehmen. Dich so, wie du bist und nicht zu verzweifeln, weil du anders bist.
Und so zieht Günther mittlerweile durch die Clubs.
Grenzen, die andere für mich setzen, die akzeptiere ich doch nicht mehr. Lebensfreude und Lust aufs Leben, hat das ein Verfalldatum oder hat das eine Altersgrenze oder so? Denke ich, nein, natürlich nicht. Ich bin auch dafür da, mich glücklich zu machen, mich auszuprobieren, immer noch, weil auch das hört nie auf.
Ausprobiert hat Günther Krabbenhöft in den vergangenen Jahren nicht nur die Berliner Clubszene. Mittlerweile hat er eine eigene Hutmarke und ein Buch geschrieben. Übers Du-Selbst-Sein und sich nicht gesellschaftlichen Normen unterwerfen. Denn er will nicht nur Hipster sein, sondern Inspiration.
Leute, egal wie schwierig es ist, geht euren Weg, es lohnt sich. Und wenn es die letzten 100 Meter in dem Leben sind, es ist egal. Ich habe jetzt für mich mit 81 das Gefühl, dass ich da angekommen bin, wie es sich richtig, richtig anfühlt.
So toll, oder?
Ach, toll. Er ist der perfekte Botschafter für die Fucketlist auf jeden Fall. Ich finde es auch so interessant, wir haben ja gerade Pride-Monat und es ist so wichtig, Sichtbarkeit zu haben in den Medien und auf Social Media und so. Ich meine, die Zeiten ändern sich gerade in eine sehr unangenehme Richtung und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, eben auch zum Beispiel ältere Menschen im Fernsehen zu sehen. Wir behandeln ja Menschen wie Joghurt, als hätten sie ein Verfallsdatum und dann wandern die immer weiter nach hinten im Kühlregal und plötzlich sind sie verschwunden. Ist natürlich für Frauen noch mal ein viel krasseres Thema, ist für arme Menschen auch noch mal ein sehr, sehr krasses Thema. Aber letztendlich alles, was Günther sagt, das sind auch die Themen in dem Buch Langlebigkeit, ja, genau, Freude.
So, da wurde
und
ja auch,
es ist nie zu spät.
Es ja, ist nie zu spät. Was er auch gerade sagte. Ja, ne? Und selbst wenn man ganz, jetzt mit 75 richtig. Denkt, so, ja, ich wollte eigentlich genau. Normal. Ne? Und ja. Irgendwie jetzt lasse ich alles frei.
Ja, mir hat gestern eine 66-jährige Frau geschrieben. Und das war so zauberhaft. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und die sagte, ich packe jetzt meinen Van und ich fahre jetzt um die Welt. Und ja. Vielen Dank und zack und ja, herrlich.
Aber es ist ja die Realität, sieht ja, was du gerade sagtest, ein bisschen anders aus. Mhm. Dieses Age-Shaming. Das
oh ja.
Ist ja auch ein großes Thema, dem du dich angenommen hast. Erzähl mal, was sagst du? Was ist genau das Problem daran? Wo muss sich da die Gesellschaft drehen?
Ich fand es ganz interessant. Ich saß ja heute im Zug und habe dann irgendwie so, ich habe die letzten Tage nicht so viel geschlafen. Dann fühlt man sich auch ein bisschen älter und wollte dann so eine Story machen und dachte so, oh, man sieht schön alle Falten in meinem Gesicht. Und dann dachte ich so, ja, ich thematisiere das jetzt mal. Und ich stehe ja auch zu meinem Falten. Die erzählen ja auch, was so mein Leben Leben mit
mir. Ich sag mal, solange sie nach oben gehen, so, ist doch alles gut.
Ja, aber ich meine, Frauen dürfen auch nach unten falten, ja, haben, weil Frauen dürfen natürlich auch zornig und wütend sein. Also wir dürfen natürlich auch die vermeintlich bösen Gefühle mal zeigen. Und deswegen, und dann kamen so viele Kommentare und so, nein, nein, du hast doch keine und wo sind die doch? Doch, doch, sie sind da. Also wir altern. Also wir wollen alle alt werden, aber wir wollen uns nicht alt fühlen, das ist vollkommen klar. Aber wir wollen irgendwie auch nicht alt aussehen. Warum eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich ein Privileg, dass wir alt werden können. Und ich finde, das ist auch so ein Fuck it, ein sehr großes Fuck it in meinem Long-Schwitty-Kapitel, wie ich es genannt habe. Mhm. Für manche ist es auch Long-Schwitzy. Aber da habe ich, ja, ich bin sehr tief eingetaucht und es sind sehr heilsame Erkenntnisse, die zum einen vielleicht auch ein bisschen wütend machen, aber zum anderen auch sagen so, ah, krass, da hängt eine ganze Industrie ran, die natürlich will, dass wir uns kleiner fühlen, dass wir wahnsinnig viel Geld ausgeben und trotzdem nie das erreichen werden, wie wir. Weil es verändert sich ja auch ständig.
Aber wie ist das denn bei dir so? Also du sagst gerade, du machst auch Videos von dir jetzt ohne Filter.
Ja, unbedingt.
Das ist ja immer schon,
unbedingt.
Was ich total skurril finde, dass man immer dazu schreibt, ist übrigens kein Filter, dass man das jetzt schon so machen muss. Aber auch so deine Klamotten, das ist ja schon...
Nicht altersgemäß?
Das würde ich im Leben nicht sagen. Nee.
Aber ich bekomme das ganz oft.
Ehrlich?
Also ich bekomme das seit 20 Jahren mitgeteilt, dass ich mich nicht altersgemäß kleide. Ich habe ehrlich gesagt aber noch nicht dieses Buch gefunden, wo drin steht, wie man sich altersgemäß zu kleiden hat.
Nein, aber ich finde es auffällig. Das, und ich finde immer, für auffällige Klamotten, weil man ganz genau weiß, dafür kriegst du Feedback, muss man ja auch so ein bisschen sagen, ich will das aber, ich will das tragen.
Unbedingt. Also ich glaube, ab 60 ist nur noch beige angesagt. Das habe ich mir notiert.
Um Gottes Willen.
Nein, aber nein, um Gottes Willen. Also es ist ja zum Glück hierzulande auch schon ein bisschen besser geworden. Früher musste man ja wirklich ins Ausland fliegen, um bunte Klamotten zu finden. Das fand ich sehr krass. Also das deutsche Beige, Grau, Schwarz in den Läden fand ich schon sehr beeindruckend. Ja. Steht mir alles nicht, ist alles nicht meins. Also das ist relativ schlicht, finde ich, für mich heute. Angemessen fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Genau, so, dass keine Beschwerden kommen.
Nein, da kommen auch keine Beschwerden. Genau. Worauf ich, weißt du, dass du einfach sagst, ich mag das tragen, ich mag eine Netzstrumpfhose tragen, weil ich es schön finde. So.
Naja,
also, dass du da,
total.
Daraus können wir ja lernen. Also deshalb spreche ich dich drauf an.
Und ganz ehrlich, alles, was ich früher getragen habe und vielleicht auch heute, wenn ich mir das in 10, 20 Jahren angucke, denke ich mir auch, mein Gott, hättest du dich mal im Hellen angezogen. Aber in dem Moment fühle ich es und in dem Moment liebe ich es. Es wird nur schwierig, wenn man dann Sachen anzieht, um dann wieder andere zu beeindrucken. Dann fängt man an rumzuzuppeln, dann weiß man irgendwie nicht, ja und so, nee, das ist irgendwie nicht meins. Es muss schon passen. Und ich finde, Billie Eilish hat das ja auch total toll gemacht. Dann hat sie irgendwie weite Klamotten angezogen, damit Menschen ihren Körper nicht so beurteilen können. Und dann hat sie plötzlich irgendwie Bombshell-mäßig irgendwie eine Dessous, ein Lingerie-Shooting gemacht. Also die spielt ja auch sehr mit unterschiedlichen Rollenbildern und ist da ganz toll. Und so eine Sichtbarkeit brauchen wir einfach. Unterschiedliche Menschen.
Und eine Sichtbarkeit auf unseren eigenen Körper. Und zwar eine andere Sichtbarkeit auf unseren Körper. Und das ist auch ein großes Thema. Und da liest du jetzt was vor aus deinem Buch. Du kannst schon mal rübergehen am besten. Weil das ist nämlich total interessant. Vielleicht kennen Sie das auch jetzt, wo die so Bade- und Urlaubssaison eröffnet ist. Kennen Sie den Moment, wenn man so das Kleid oder die Hose auszieht und dann steht man da so in voller Pracht in Badekleidung und denkt sich nur so, oh, das ist schon irgendwie ein bisschen nackt und Sport wäre vielleicht doch eine gute Idee gewesen. Aber, und da setzen wir jetzt an, denn unser Körper, der unterhält sich untereinander. Und Ruth Moschner liest jetzt aus ihrem Buch die Fuck It List Challenge vor, denn sie hat genau zugehört, was sich denn unser Körper so erzählt.
Also ich habe mich so ein bisschen daran orientiert, Otto Walkes hat ja 1975 die Organe miteinander sprechen lassen. Und ich habe mich gefragt, wie würde es sich anhören, wenn wir unsere Körperteile miteinander reden ließen? Der Oberschenkel. Boah, ey, nie kriege ich Lob von der Chefin. Ich bin die meiste Zeit angespannt. Aber ihr geht es nur ums Oberflächliche. Straff möchte sie mich. Dabei bin ich weich und sensibel. Zellulite. Frag mich mal, ich bin komplett am Arsch. Brüste, ihr da unten kriegt doch das Wenigste ab. Wenn wir uns nur einmal hängen lassen, bricht eine Welt zusammen. Shapewear ist ein Spaziergang gegen das enge Korsett, in das wir gepresst werden. Bauch,
Ach, die Zwillinge wieder. Ihr wollt doch die ganze Aufmerksamkeit und Spitzenunterwäsche. Was ich alles an Emotionen verdauen muss, das würdet ihr nie verkraften. Brüste.
Zwillinge? Zwillinge? Wann lernt wir, dass wir Schwestern sind, wie Augenbrauen, nicht gleich in Form und Größe?
Kinn?
Wenigstens freut man sich bei euch, wenn ihr im Doppel kommt.
Nippel?
Dürfen wir auch was dazu sagen?
Zellulite?
Ihr kommt jetzt wirklich ungelegen.
Nippel?
Nie passt es, nie. Wieso dürfen wir uns nicht einfach zeigen, wenn uns danach ist?
Zellulite?
Jetzt lasst uns mal nicht streiten. Ich dachte, wir heulen uns alle mal über die Chefin aus.
Oberschenkel?
Stimmt. Wir wünschen uns endlich mehr Wertschätzung für das, was wir täglich für sie tun.
Super. Ich muss immer daran denken, Ina Müller hat mal gesagt, ein Reifen fährt auch nicht ohne Profil, wenn es um Zellulite geht. Das ist schon nicht den besten Sprung auf. Ja, du hast auch mal erzählt, wo wir gerade beim Körper, ne, dass man liebevoll mit ihm umgehen muss. Und du hast aber erzählt, und das fand ich echt, also wirklich erschreckend, dass keine Phase deines Lebens dein Körper nicht beurteilt wurde.
Ja.
Und du das sogar auf dem Bankkonto gemerkt hast.
Ja, ja, absolut. Also ich, bei mir hat das natürlich früh angefangen durch den Leistungssport. Der Körper war immer Thema.
Ballett
hast
du gemacht.
Ich bin krank zur Welt gekommen. Also es begleitet mich durch mein ganzes Leben. Und ich habe tatsächlich erschreckenderweise festgestellt, dass ja, in den Phasen, in denen ich, ja, wie es die Gesellschaft eben so möchte, dünn war und Größe 34, 36 hatte, habe ich die meisten Angebote bekommen und mehr Geld verdient. Und die Firmen, die mich Jahre vorher noch als Presswurst bezeichnet haben und mich nicht ausstatten wollten, haben dann angerufen und haben gefragt, ob ich ihre Klamotten tragen möchte. Das ist schon sehr schockierend. Also ich habe ja dann durch eine Ernährungsumstellung, habe ich ja dann auch Körpergewicht verloren und man wurde behandelt, als hätte man irgendwie einen Weg für Weltfrieden gefunden. Und dabei bin ich nur ein paar Kilos losgeworden, die einfach aufgrund meiner Gesundheit einfach da nicht hin sollten. Und das war jetzt auch gar nicht so anstrengend, die zu verlieren. Ich war zum Glück nicht erkrankt in dem Sinne. Ich finde es ja auch so krass, ne? Eine Freundin von mir war sehr, sehr krank und hat sehr viele Kilos verloren. Und dann wurde sie so wahnsinnig gelobt, dass sie an Körpergewicht verloren hat und keiner hat sich dabei gedacht, Mensch, es könnte ja auch sein, dass es ihr richtig schlecht ging. Mhm. Also wir bewerten dieses Dünn ja auch so krass positiv, obwohl wir gar nicht wissen, was steckt eigentlich hinter der Fassade. Ich meine, immer mehr Leute sprechen natürlich darüber und sagen, wie sehr sie sich quälen oder was sie auf sich nehmen, worauf sie verzichten. Ich möchte am Ende meines Lebens ja auch nicht auf meinem Grabstein lesen, Mensch, die hat aber wahnsinnig gut auf Genuss verzichten können. Ja. Und durch meine Ausbildung als ganzheitliche Gesundheitsberaterin habe ich mich dann ja noch mehr wissenschaftlich mit meinem Körper beschäftigt. Und seitdem ich weiß, was die hier alles kann, was die für mich macht, bin ich dankbarer und gehe auch wirklich besser mit mir um, weil ich echt denke so, boah, ey, was der Körper für mich tut, alleine der Herzschlag. Ich muss nichts machen und mein Herz schlägt vor sich hin. Wieso sind wir so fies zu uns?
Ja, wieso beurteilen wir uns alle so? Das ist ja auch eine Frage. Gerade so im Netz wird ja auch sehr viel geurteilt. Und Ivona, die kennt das. Die ist nämlich dort mit einem persönlichen Blog unterwegs, in dem sie über ihre Mutterrolle spricht. Und da gibt es wirklich viele harte Urteile über sie. Denn sie liebt ihre Kinder, aber die Mutterrolle, die ist ja oft zu viel, wie sie Elisabeth Bergmann erzählt hat.
Ich bin negativ einfach in so vielen Dingen, was die Kinder angeht, obwohl ich wollte die Kinder und ich will sie auch nicht missen, aber heute ist echt so ein Tag, wo ich mir so denke, hätte ich das alles mal nicht gemacht, hätte ich mal einfach mein Leben weitergelebt.
Ein Leben, wie es sich viele wünschen. Ivona ist seit 4 Jahren mit Nikolas verheiratet. Das Paar liebt seine beiden Wunschkinder. Aber Ivona bereut es trotzdem, Mutter geworden zu sein. Für dieses Gefühl gibt es einen Begriff, Regretting Motherhood.
Ich liebe sie, ich tue alles dafür, alles, was ich habe, würde ich denen geben, sofort. Ich würde sie niemals eintauschen wollen. Aber ich bereue diese Mutterrolle, also diese ganze Verantwortung, dieses Fremdbestimmte, diese Identität, die man verliert. Du kannst dir nicht ausmalen, was es bedeutet, 24/7 für jemanden verfügbar zu sein, nicht mehr zu schlafen, und. Den Partner also nicht mehr zu sehen, obwohl er da ist.
Über das Thema spricht kaum jemand. Das will Ivona ändern. Geht offen damit um. Bei Instagram schildert sie auf ihrem Account Hi Ivona besonders emotionale Muttermomente.
Es ist jetzt der zweite Tag kindkrank zu Hause, Leute. Ich kann nicht mehr.
Immer mal wieder drohen Leute mal mit dem Jugendamt, ne? Wenn ich so Sequenzen erzähle wie:
Ich habe so ein krass schlechtes Gewissen. Ich bin ja vormittags alleine, weil die Kinder in der Kita sind. Hab so mit Freizeit, wenn man das so nennen darf, gerade meinen Mann rausgeschickt mit den Kindern, weil ich einfach nicht mehr kann. Also die müssen weg, ich brauche meine Ruhe. Ich war gerade eben so asozial zu meiner Tochter, dass ich quasi abgebrochen habe und gesagt habe, ich muss jetzt duschen, weil sonst passiert hier gleich irgendwas.
Das ist die Emotion, die ich in dem Moment hatte. Das ist für mich gar keine Option, dass das passiert. Das würde ich niemals tun. Aber das sind einfach ehrliche Gedanken, die mir in den Kopf kommen.
Ivonas eigene Kindheit war nicht einfach. Inzwischen hat sie sich mehr damit beschäftigt und professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Und sie schafft es, die negativen Kommentare auf Social Media nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen.
Wenn du was liest, dann hinterfragst du sofort, hat die Person vielleicht doch recht? Und deswegen, da will ich mich gar nicht drauf einlassen, weil ich ziemlich sicher weiß, dass ich eine gute Mutter bin und dass die Kinder eine gute Kindheit haben. Ja.
Es gibt auch positives Feedback. Viele Frauen schreiben Ivona, weil sie ähnliche Gefühle und Gedanken haben. Eins eint sie alle, die Liebe zu ihren Kindern.
Meine Aufgabe für mein Leben, zufrieden zu sein, um meinen Kindern ein gutes Leben zu verschaffen, weil die schulden mir gar nichts. Ne? Ich habe die einfach egoistischerweise in die Welt gesetzt und ich muss dafür sorgen, dass es denen gut geht. Ne?
Ivona arbeitet daran, mehr Zeit für sich zu haben. Auch das ist wichtig für ihre Tochter und ihren Sohn. Denn vor allem zufriedene Eltern können auch zufriedene Kinder haben.
Das stimmt wohl, aber sie hadert eben mit der Mutterrolle. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt viele gedacht haben so, und ein bisschen wütend geworden sind, als sie den Beitrag gerade auch gesehen haben. Ne? Weil es ist so mit diesen Meinungen, die halt nicht so gesellschaftsfähig sind oder wenn sie diese Mutterrolle verändern möchte. Ich meine, na, so, und vielleicht dieses Muss bei ihr so ein bisschen die Bremse ist, dann schlägt das so um.
Also ich kenne das ja aus meinem Freundinnenkreis von Anfang an. Wir haben da immer sehr ehrlich gesprochen. Also meine Freundinnen, die Mutter sind, haben immer gesagt, also sie, wenn sie gewusst hätten, wie viel Arbeit das ist, wie viel Verzicht, dann hätten sie keine Kinder bekommen. Und auch die lieben natürlich ihre Kinder. Mir fehlt natürlich so ein bisschen der Vater, weil ich dachte, also den gibt es ja. Der findet irgendwie nicht so wirklich statt. Das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding. Wir bashen natürlich immer die Mütter, wenn der Körper nicht so schnell ist, wenn Mütter nicht perfekt sind. Wieso darf man nicht auch mal sagen, sie ist eine schlechte Mutter? Elternteile sind ja nicht perfekt. Wieso sollen sie denn perfekt sein? Also wer kommt auf die Idee, dass Menschen, die etwas zum ersten Mal machen, das perfekt können? Und ich plädiere auch in dem Kapitel Kinderfreiheit in dem Buch zu der Verantwortungsgemeinschaft. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Warum kriegen wir das nicht hin in unserer Gesellschaft? Und das versuchen wir in meinem Freundinnenkreis eben auch, dass ich bin Patentante. Ich kann mich natürlich, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, dass ich keine Kinder möchte, weil es nicht zu meinem Leben passt. Aber ich kann auf meine Patentochter aufpassen. Ich kann mich mit ihr auseinandersetzen, sie unterstützen im Rahmen meiner Möglichkeiten und vielleicht der Mutter mal das ein oder andere abnehmen, die alleinerziehend gewesen ist. Jetzt ist das Patenkind schon erwachsen. Aber auch hier, der Vater fehlt komplett. Der Vater wird nicht von der Gesellschaft geschämt. Es ist dann immer die Mutter, die sich dann angemaßt hat, arbeiten zu gehen, obwohl sie doch Mutter ist. Und das
ja,
ist
sowas. Ja, oder Ivona frech. Hat zum Beispiel auch mal gesagt, die waren Wein trinken mit ihrer Freundin. Ja. Und da wird sie gesagt,
was wer passt denn auf das Kind auf? Genau, ja.
Ist dieses und, Ungleichgewicht.
Wenn man weiß, der Vater ist da, also dann stellt sich doch die Frage nicht. Also ich würde eher sagen, warum passt der Vater nicht aufs Kind auf? Also warum wird sie nicht entlastet? In Finnland gibt es ja sogar Drittpersonen, die man in die Elternzeit integrieren kann. Das finde ich zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Modell und schafft auch wieder Sichtbarkeit, dass eben Eltern, und im Idealfall hat man ja zwei Elternteile, Mutter, Mutter, Vater, Vater. Es gibt ja verschiedene Konstellationen. Aber das reicht doch lange nicht aus, weil das ist, ich finde, es krass viel Verantwortung. Das ist ein Menschenleben, den der weibliche Körper hergestellt hat und für den man dann Verantwortung trägt.
Mhm. Natürlich.
Da können doch mehrere Leute beteiligt sein. Und natürlich auch unsere Politik. Also Deutschland ist ja auch ein sehr kinderfeindliches Land. Das ist sehr, sehr schade. Sie sagen uns immer, kriegt Kinder. Wenn sie dann da sind, sind sie natürlich auch nicht willkommen. Und sie hat ja einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Also die Kinder haben natürlich nicht darum gebeten, auf die Welt zu kommen. Also natürlich haben sich Elternteile, um die Kinder zu kümmern. Und letztendlich ist das Priorität, dass es den Kleinen gut geht. Aber wir können einander unterstützen.
Aber es war ja schon in dem Beitrag auch, ne, was ihr so entgegenschwappt an ja. Kommentaren. Du hast das auch erzählt, dass du auch ganz viele, auch echt gemeine Kommentare ja. bekommen hast. Also dass ich will aktiv, ich will einfach keine Kinder.
Ja.
Sag mal, wenn du so an den Beginn deiner Karriere guckst, mhm. ne, und du wüsstest da schon, dass es so Social Media gibt und so weiter, dann in deinem späteren Berufsleben, wo du noch mehr so beurteilt wirst. Hättest du den Job trotzdem gewählt?
Naja, ich bin ja sowieso jemand, ich teile ja nicht so viele private Momente. Also mir war das schon immer klar, dass die Öffentlichkeit mit Vorsicht zu genießen ist, weil da draußen natürlich nicht nur gute Seelen sind, sondern einfach auch frustrierte Leute, gemeine Leute, bösartige Leute. Und ich habe das Glück, dass das ja bei mir gewachsen ist. Ich habe beim Lokalfernsehen angefangen, da hat keiner zugeguckt und dann ging das langsam so und meine Bekanntheit hat sich so ein bisschen vergrößert. Ich vergleiche das Social Media heute mit den DSDS-Teilnehmenden von damals. Die haben auch von heute auf morgen Millionen von Fans gewonnen und damit musst du erstmal klarkommen. Das ist ähnlich wahrscheinlich wie so ein viraler Hit heute und das kann einen schon überwältigen und niemand bringt dir bei, wie du dich in dieser Öffentlichkeit zu bewegen hast, wie du hier überlebst. Das sind schon teilweise krasse Sachen. Man hat auch ganz, ganz tolle Vorteile. Also es ist natürlich auch super, der Job ist toll. Aber so, ich bin echt froh, dass ich dieses heute, von heute auf morgen berühmt nicht habe. Ich bin super froh, dass ich kein Hollywood-Star bin. Und ich kann nach London reisen, da kennt mich keine Sau. Dann laufe ich glücklich über die Straße, quietsche vor mich hin. Und es interessiert niemanden, das ist großartig.
Aber das ist in Deutschland natürlich was anderes, wenn du da in den Supermarkt gehst.
Ja, aber
die sind
alle voll nett. Die sind so nett. Ich wirklich, also ich habe so tolle Gespräche. Das ist...
Das ist ja auch nicht negativ gemeint. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch eine Bestätigung, dass du eben einen guten Job machst. Und du warst ja auch lange Talkerin. Riverboat hast du auch gemacht. Und da hattest du auch einen sehr netten Kollegen an deiner Seite, der auf jeden Fall dir noch was sagt.
Meine liebe Ruth, jetzt kennen wir uns schon so lange. Normalerweise geht man nach einem Job seiner Wege und trifft sich vielleicht mal wieder bei irgendeinem Event. Bei uns war das anders. Nach Riverboat sind wir immer befreundet geblieben. Und es gipfelt daran, dass wir manchmal telefonieren. 2 oder auch 3 Stunden lang, um die Weltlage zu klären.
Ja.
Das sollten wir beibehalten. Also, ich suche dich wieder heim in den nächsten Tagen und wir klären alles. Viel Spaß in Hamburg.
Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert und ich war sogar bei ihm auf Mallorca zu Besuch. Er lebt ja jetzt dort.
Genau, das war da. Ne?
Dem scheint die Sonne aus dem...
Der kommt auch bald aufs Rote.
Nein, aber Jan Hofer ist einfach toll. Also es war so eine Ehre, mit ihm das Riverboat zu machen. Und das ist wirklich ein guter Freund geworden. Und ich liebe es einfach, mit ihm zu quatschen. Ganz, ganz toll. Hat nichts gesagt.
Cool. Wie ist denn das, wenn du so auf deine Karriere blickst, wenn du mit anderen auch zusammengearbeitet hast, vielleicht auch mit einem Mann an deiner Seite, wenn man das Gehalt jetzt mal so anguckt, ne? Mal nochmal so eine kleine Abbiegung. Das war ja auch eine Challenge für dich, oder?
Ja, also ich habe meistens weniger verdient als die Herren. Teilweise war das auch wirklich ein großer Unterschied. Aber ich hatte einen Kollegen, der sich für mich eingesetzt hat. Das ist Karl Dall gewesen, der tatsächlich durchgesetzt hat, und wirklich zu einer Zeit, die große Ikone der Comedy, ne, der hat wirklich gesagt, nee, die wird dieselbe Gage bekommen wie ich. Und das hat er auch durchgesetzt beim Sender. Das fand ich richtig cool. Also war auch ein ganz, ganz besonderer
Wegbegleiter.
Oh Gott, 10, 15 Jahre ungefähr.
Ja, okay.
Ja, so genau weiß ich das.
Das waren ja noch andere Zeiten.
Komplett. Also als ich angefangen habe, hat mein Kollege, ich habe... 6.000 Mark monatlich verdient. Der Kollege hat 10.000 Mark monatlich verdient. Das ist eine Stange. Also ich habe da auch nicht gemeckert über die 6.000 Öcken, um Gottes Willen. Ich habe mich gefühlt wie die Queen von Berlin. Also sensationell. Aber das Interessante war, dass man überhaupt nicht in Frage gestellt hat, dass der Kollege ja doch fast doppelt so viel verdient hat. Oder bei den Freitagnacht-News. Also alles im Buch. Könnt ihr alles im Buch nachlesen. Da schreibe ich die Zahlen auf. So, und das fand ich schon sehr, sehr spannend, weil man natürlich auf der einen Seite, ich bin jetzt nicht so großzügig aufgewachsen, und für mich war das trotzdem natürlich, oh mein Gott, krass, also was kostet die Welt, ich zahle ab sofort bar. Aber ja, so im Nachhinein denkt man sich auch so, wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass die Kerle irgendwie mehr Geld verdienen sollten? Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil, ja, aus Gründen. Ne?
Ja, ist ja teilweise immer noch so.
Es, ja, ist, also es ist nicht nur teilweise. Also so, also wir haben einen großen Gender Pay Gap, ja, wir haben einen Beauty Pay Gap, wo dieselben Produkte dann nur rosa verpackt mehr Geld kosten. Ja. Ja. Das ist verrückt, darüber müssen wir reden, das muss noch sichtbarer gemacht werden und das darf sich jetzt ändern.
Sag mal, was würdest du, wenn du der Moderatorin damals, ne, 97 bei München TV, was würdest du der zurufen, so für ihre Karriere?
Ach Gottchen, ach, ich bin ja eine sehr mutige Person und ich sage ja auch bei solchen Sachen immer sofort ja und dann mache ich mir Gedanken und das habe ich damals so gemacht, das mache ich heute so. Ich glaube, viele bremsen sich dadurch, dass sie denken, oh Gott, was könnte passieren, wenn ich scheitere, das ist ja furchtbar und so, und ich hatte immer die Einstellung, oh ja, nee, das wird super, da habe ich Spaß dran, großartig, ich brauche die große Bühne und so. Dann kurz vorher habe ich mir immer Gedanken gemacht über Berufswechsel und dachte mir immer, was hast du da schon wieder unterschrieben? Hättest du was Anständiges gelernt? Habe ich auch, aber abgebrochen. Aber das...
Banklehre war es, ne?
Ja.
Und denkt man sofort
daher. Nein, ich habe da sehr viel Freude, auch wenn da sehr viel Aufregung mit dabei war, die dann natürlich mit der steigenden Erfahrung dann auch besser geworden ist. Ich denke nicht mehr so oft über Berufsalternativen nach. Und ich habe ja zum Glück auch den Beruf der Autorin. Alleine das Styling bei Pilcher und wie die Haare, ich hatte 5000 Haarteile unter den echten und so, das, also Wahnsinn, das sind so Regularien. Ähnlich wie bei Big Brother, da gibt es ja auch ein ganz, ganz langes Regelbuch, was ich ja auch moderiert habe, aber das war schon ganz spannend. Mal so, ich war eher so Set-Touristin, muss man sagen.
Erzähl noch mal so ein bisschen Cornwall, ist das so, ja, so ein bisschen Disneyland da? Oder
nee, es ist, nein, es ist einfach wunderschön, ja, es ist einfach ein Traum. Also man hat da Strände, türkisblaues Wasser, es ist natürlich wahnsinnig kalt, aber alleine diese Gärten, die man dort sieht, und ich meine, die EngländerInnen sind einfach auch so zauberhaft, ich liebe das ja total, die sind charmant, die sind auch so ein bisschen so enjoying themselves, also die genießen sich selbst und das ist zum Beispiel ganz schön, wenn ich in England bin, wenn die Frauen kurze Röcke tragen und einfach zeigen, wie sie aussehen, die haben nochmal ein anderes Körperbewusstsein und da nehme ich mir auch immer gerne ein Beispiel daran, weil die wirklich niemals auf einen guten Abend verzichten würden, deswegen.
Und ich fand das auch einen sehr guten Abend mit dir.
Danke.
Und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Denkanstöße bekommen, wie sich der Körper in uns dann auch vielleicht unterhält und dass wir einfach ein bisschen gnädiger mit ihm umgehen.
Ja, unbedingt.
Danke dir. Und morgen Tom Bartels, Fußballkommentator zu Gast. Anpfiff da wie immer 18:45. Ich weiß, du bist auch großer Fußballfan. Hertha, ne?
Ja.
Und du steuerst wahrscheinlich auch auf WM-Feeling zu.
Ich bin da so ein bisschen zurückhaltend.
Okay, also schönen Abend, bis morgen.
Tschüss.